So klingt der Brachvogel. Und bald könnte er so klingen. Richtig, dann ist er nämlich weg. Weltweit ist ein großes Artensterben im Gange. Jeden Tag sterben ungefähr 150 Arten aus. Und der Brachvogel in Deutschland könnte schon bald die nächste sein. Joanna Turo ist Umweltjournalistin beim BR und hat eine Frau begleitet, die fast alles dafür tut, um kleine Brachvögelküken zu retten. Ob sie das schafft, das erfahrt ihr heute bei 11KM, denn wir sind heute mit ihr in einem Brutgebiet unterwegs. Und bei dieser Suche nach den Küken geht es um viel mehr als um die Rettung dieses einen Vogels. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 22. November. Hallo Joanna.
Hi Viktoria.
Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas flügge wird diese Saison.
Das ist Marie Heuberger.
Ich bin aufgeregt. Ja. Nee, es ist schon, also es ist ein bisschen aufregend, wenn man halt ein Nest findet.
Ich habe sie das erste Mal gesehen und sie war gleich, okay, wir müssen los, wir müssen zu unserem Projekt, wir müssen zu unseren Vögeln. Sie ist Projektmanagerin beim LBV, beim Landesbund für Vogelschutz. Also ich glaube, ich habe selten jemanden erlebt, der so tief drin ist im Job. Und für sie ist das auf alle Fälle mehr als nur ein Job. Für sie ist das eine richtige Leidenschaft.
Dieses stille Aussterben der Natur sichtbar zu machen für Landwirte, aber auch für die allgemeine Bevölkerung. Weil die Brachvögel, die können selber nur trillern, aber nicht reden und das übernehmen dann eben wir.
Das Gebiet, für das Marie zuständig ist, ist das Donaumoos. Das ist in der Nähe von Ingolstadt in Bayern. Es war ungefähr so Mitte April und an diesem Tag wollten wir die Eier des großen Brachvogels finden. Weil das muss man sich ungefähr so vorstellen, Marie weiß dann schon ungefähr, wo die Vögel ihre Eier legen werden, weil sie kennt die ja schon vom letzten Jahr im Idealfall. Und die kommen dann wieder ungefähr an dieselben Gebiete.
Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, cool.
Genau, also da fliegen jetzt zwei Brachvögel.
Und dann sieht sie die oben am Himmel schon fliegen und weiß, sobald die mehrmals an dieselbe Stelle fliegen, dass sie Eier gelegt haben, dass sie da ein Nest gebaut haben.
Er schaut, er nähert sich, macht's nicht so spannend. Er hat sich hingesetzt, oder? Er sitzt, ja, das sieht gut aus.
Und das Besondere an diesem Brachvogel ist, im Gegensatz zu Vögeln, wie man es ja normalerweise kennt, dass sie ihre Nester im Baum bauen und da ihre Eier legen. Diese Vögel legen ihre Eier am Boden, mitten in der Wiese.
Mhm.
Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das festzustellen, wo genau dieses Nest sich dann befindet. Aber indem sie dann die Vögel beobachtet und gucken kann, okay, die setzen sich mehrmals an dieselbe Stelle, dann weiß sie, da hat der Vogel dann seine Eier gelegt.
Mhm. Wiesenbrüter heißt das, ne?
Genau, das ist ein sogenannter Wiesenbrüter.
Ja, und ich muss gestehen, vor dieser Folge hatte ich noch nicht vom Brachvogel gehört und ich hätte ja auch kein Bild malen können, wie der aussieht. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir den Brachvogel einmal kurz vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also der große Brachvogel ist tatsächlich relativ groß, Überraschung. Also ich würde sagen, von der Größe her, wahrscheinlich passt er ungefähr in so einen großen Suppentopf rein. Also der braucht schon ein bisschen, okay, Suppentopf ist vielleicht ein schlechter Vergleich, wir wollen ihn nicht kochen.
Ja, aber man kann es sich vorstellen.
Man kann es sich vorstellen. Also wenn er in einem großen Suppentopf sitzen würde, dann hätte er ungefähr Platz. Und was ich ganz markant finde an diesem Vogel, er hat einen richtig langen Schnabel. Also der ist bestimmt so, ja, so 20, 30 Zentimeter lang. Mhm. Und das sieht auf jeden Fall sehr auffällig aus. Deswegen kann man den auch, wenn er oben fliegt, kann man ihn sogar erkennen, wenn man ganz genau hinschaut. So braun, schwarz, geflecktes Gefieder hat er. Und was ich auch sehr eindrücklich fand, ich glaube, ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich spazieren gehen würde, würde ich den Brachvogel erkennen, wenn er in der Nähe ist, weil er ein sehr eindrückliches Geräusch macht. Das sind so zwei sehr prägnante Töne hintereinander, die auch ein bisschen rhythmisch klingen.
Und was genau hat Marie Heuberger denn dann vor mit den Nestern der Brachvögel?
Also eine Herausforderung war, sobald sie diese Nester gefunden hat, da musste es ganz schnell gehen. Also Marie war das auch sehr wichtig, dass wir da nicht zu lange stören. Und eine weitere Herausforderung war,
jetzt aufpassen auf jeden Schritt, bisschen weiter links.
Wir wussten ja nicht exakt, wo diese Eier liegen und wir hatten total Angst, draufzutreten.
Also du meinst, ich bin jetzt schon da, oder? An der Stelle eigentlich. Ich hab's, ich hab's.
Ja, da muss es sein.
Es sind vier Eier, ja cool, okay, alles klar.
Als wir die dann gefunden hatten, ging es dann so weiter, dass sie gemeinsam mit einem Team aus Freiwilligen dann einen Elektrozaun um die Eier gebaut hat.
Unsere Zäune müssen natürlich gut funktionieren, dass alle Nester schaffen. Also es schlüpfen meist viele und die Zahl reduziert sich dann schnell.
Weil auch die Eier schon zum Teil vom Fuchs geholt werden. Und dieser Zaun soll das eben verhindern.
Ah, okay. Ja klar, wenn die am Boden sind, dann sind die natürlich leichtere Beute. Ne?
Genau.
Also Elektrozaun rundrum. Die Fressfeinde, die sind da eine Gefahr, aber das ist ja ganz natürlich und das haben ja andere Wiesenbrüter auch das Problem. Warum geht Marie Heuberger los und macht jetzt um diese Nester extra einen Elektrozaun?
Weil es von dem großen Brachvogel in Bayern, aber auch in ganz Deutschland und Europa immer weniger gibt. Also vielleicht mal so eine Einordnung, wie wenige es gibt. In Bayern gibt es noch knapp 500 Brutpaare, also wirklich nicht mehr so viele. Und vor 40 Jahren, da waren es noch mehr als doppelt so viele. Und sie sind keine Art, die jetzt nur in Bayern vorkommt. Die gibt es in ganz Deutschland. Und aktuell sind es schätzungsweise noch 3.600 bis 4.800 Brutpaare. Das sind halt Schätzungen. Und man schätzt, dass es in den 1980er Jahren noch um die 8.000 waren. Also ja, circa doppelt so viele. Das heißt, auch da gehen die Bestände deutlich zurück. Und das ist vor allem das Alarmierende, dass es der Trend geht nach unten. Und wenn es so weitergeht, dann könnte es sein, dass der große Brachvogel in Deutschland eines Tages verschwunden ist. Also Maries Mission für diese Saison, die im Frühjahr losgeht, ist, sie will möglichst viele Brachvogelküken durchbringen. Denn in den letzten Jahren, da hat sie das Gebiet auch schon betreut, da war es in einem Jahr kein einziges Küken, das überlebt hat und in dem anderen Jahr gerade mal zwei oder drei, auf jeden Fall ganz wenige Küken, die es geschafft haben. Also sie weiß schon, realistisch gesehen werden es wahrscheinlich jetzt keine 20 Küken schaffen, aber sie hat das Ziel, mindestens drei sollten es dieses Jahr schon werden, die es schaffen.
Also ich hoffe, dass wir halt ja einfach nochmal einen Bruterfolg haben.
Es dauert dann so ja knapp 4 Wochen, bis die Küken dann schlüpfen. Das heißt, wir waren dann 4 Wochen später wieder da. Das war dann so circa Mitte, Ende Mai und dann sind die Küken geschlüpft. Sehr, sehr süß. Also ich meine, Tierbabys sind ja immer sehr süß, aber die waren schon besonders klein und auch, aber auch sehr schutzlos. Also man hat sich schon gedacht, oh Gott, die sitzen hier am Boden, wirken schon sehr schutzlos ausgeliefert einfach.
Ja, und mal eine ganz blöde Frage, wo sind denn da die Aufsichtspersonen?
Also ja,
wo sind die,
sind die
Vogeleltern?
Die waren da und die waren sehr streng.
Also wenn wir jetzt hinkommen und der Adultvogel ist da und warnt und fliegt auf, das ist gut. Da, man sieht es jetzt schon.
Also sie sind wirklich sehr aufgeregt, man merkt es, wenn man da hinkommt. Die sind so laut und so aufgedreht und sie kreisen die ganze Zeit über diesen kleinen Schutzzaun.
Und das ist auch ganz besonders an den Elternvögeln, die warnen ihre Küken dann und sagen denen, Achtung, es droht Gefahr.
Und das, wie machen die das?
Die stoßen so einen ganz besonderen Laut aus. Das war dann tatsächlich auch für die späteren Suchen nach den Küken immer so ein Zeichen. Okay, hier warnen die Altvögel, hier müssen die Küken sein, weil sonst wären die Vögel nicht so aufgeregt.
Also Marie stemmt sich gegen einen Teil vom großen Trend, dem Artensterben. Sie will also jetzt jedes einzelne Brachvogelküken beschützen. Wie genau macht sie das denn, abgesehen von diesem Elektrozaun?
Sie macht das mit einem Team, indem sie so eine Art Peilsender an die Küken anbringt. Also das ist so ein ganz dünner Draht, würde ich sagen. Der ist so 10 cm lang und der wird mit so einem Hautkleber an die Küken dran geklebt.
Genau, während die Marie jetzt quasi die Stelle für den Sender am Rücken freischneidet, aktiviere ich schon mal den Radiosender. solange wir dieses Geräusch quasi empfangen können und peilen können in der Fläche, wissen wir eben, wo unsere Küken sind.
Der hält dann so circa 10 bis 15 Tage und dann fällt dieser Sender automatisch wieder ab. Deswegen muss der auch alle 10 bis 15 Tage erneuert werden. Mhm. Und mit diesem Peilsender, mit so einem riesigen Gerät, sieht aus ein bisschen wie so ein Kreuz, mit dem dann quasi immer das Signal gesucht wird, mit dem wir dann immer durch die Wiesen gelaufen sind und nach diesem Signal von den Küken gesucht haben, weil die bewegen sich ja dann irgendwann
und
sind nicht mehr so leicht zu finden wie am Anfang. Also je lauter das Piepen, desto näher das Küken.
Okay, es wird lauter. Also ich denke, es ist irgendwo auf jeden Fall vor mir noch. Ja. Es wird sehr laut.
Ja. Das war auch immer eine recht langwierige Angelegenheit, weil je älter die Vögel geworden sind, desto schneller sind sie dann auch weggeflogen. Und da sind wir dann manchmal ganz schön hinterher gelaufen. Und das war manchmal gar nicht so einfach.
Man kommt ja normalerweise nie so nah an Wildtiere ran. Ist natürlich schon total faszinierend, einfach auch zu sehen, okay, wie entwickeln die sich.
Es waren insgesamt 30, die sie besendet hat. Das ist auch einfach eine naturschutzrechtliche Sache. Sie darf gar nicht mehr als 30 besendern, weil eben der Eingriff in die Natur auch begrenzt sein soll. Und deswegen bekommt sie quasi pro Saison 30 Küken, die sie besendern darf überhaupt.
Und hat sie die dann später alle wiedergefunden mit dieser Antenne?
Die hat sie alle wiedergefunden, aber nicht alle lebendig. Ich glaube, der Drehtag, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, der war Anfang Juni. An dem Tag waren nur noch 4 Küken übrig. Das heißt, von den 30 schon nicht mehr so viele. Und Marie hat gesagt, okay, diese 4 Küken, die sollten es jetzt wirklich schaffen. Die 4 Küken waren aufgeteilt auf 2 Nester. An dem einen waren es 3 und in dem anderen war es nur noch 1. Und ja, wir sind dann hin, haben es gesucht.
Ja, das wird wohl kein Lebendfund. Oh nee.
Marie war an dem Tag schon nicht besonders optimistisch.
Ehrlich gesagt habe ich schon wieder überhaupt gar kein gutes Gefühl.
Sie hat in den Himmel geguckt und gesagt, keine Altvögel da, also keine Elterntiere, die ihre Küken warnen. Es war sehr still und die Stille war immer schon erster Hinweis, okay, die sind wahrscheinlich nicht mehr da, die Küken.
Hier ist ein Beinchen und ein Ring.
Und wir sind dann hingegangen zum Nest und es war dann tatsächlich auch so, da waren keine Küken mehr, da waren nur noch Beinchen.
Ja, bei den ersten Küken denkt man sich halt noch so, ja, Mai, die anderen schaffen es vielleicht, es ist halt noch, aber jetzt ist es halt, also ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas flügge wird diese Saison. Man opfert ja auch voll wie von seinem Privatleben, also... Ja, ja. Während der Saison gebe ich halt so alle Energie in die Küken und in die Arbeit, so. Und dann schaffen sie es halt einfach nicht. Also man gibt einfach wirklich so alles und dann schaffen sie es halt trotzdem nicht. Und dann weiß man halt irgendwie auch nicht mehr, was soll man halt noch machen. Also es ist nie ein Jahr gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben genug, die Flügge geworden sind, so, es ist wenigstens Bestandserhalten. Also es war nie auch nur Bestandserhalten und dieses Jahr ist eine Katastrophe, um ehrlich zu sein.
Und das war dann für alle ziemlich emotional und ich glaube vor allem für Marie, weil sie eben wusste, okay, das war das Nest mit den 3 Küken. Das heißt, es ist jetzt nur noch 1 da. Und selbst da wusste sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, lebt das denn eigentlich noch?
Woran liegt das denn, dass so viele Küken nicht überleben und da teils nur noch die Beinchen übrig sind? War das der Fuchs?
Das war meistens der Fuchs. Also natürlich ist es am Ende schwer nachzuweisen, welches Tier es jetzt genau gefressen hat, aber so der Hauptfeind in Bayern zumindest ist der Fuchs. Also man unterscheidet bei den Tieren die sogenannten Kulturfolger und Kulturflüchter. Mhm. Also Kulturfolger sind alle Tiere, die sagen, ach ja cool, der Mensch hat hier uns sehr super Bedingungen geschaffen. Zum Beispiel Tauben in der Stadt sind Kulturfolger. Mhm. Und so ist es eben auch beim Fuchs. Für den ist es super, wie es gerade aktuell ist. Der hat super Lebensbedingungen.
Der kann sich gut anpassen.
Aha. Und hat sich deswegen in den letzten Jahren sehr stark vermehrt. Mhm. Dann hat er auch noch eine kleine Immunspritze von uns bekommen. Wir haben nämlich im letzten Jahrhundert angefangen, den gegen Tollwut zu impfen.
Na klar, stimmt. Das gab es ja früher viel öfter.
Genau, da sind Füchse dran gestorben und jetzt sterben die nicht mehr da dran. Mhm. Das heißt, wir haben da schon ordentlich eingegriffen, im Grunde ja immer aus sehr egoistischen Gründen, denn wer wollte kein Tollwut, wir wollten kein Tollwut. Aber dementsprechend hat sich der Fuchs nach und nach ausgebreitet und ist jetzt sehr präsent. Und deswegen ja, sagen die Jäger, okay, wir müssen hier eingreifen. Also wir haben Anton Göbel getroffen. Der ist Jäger in dem Gebiet, in dem wir auch unsere Küken betreut haben. Das heißt, der ist quasi direkt für die Fressfeinde, für unsere Küken zuständig. Also was ich ganz interessant fand, es gibt nämlich auch Wildtierschutzverbände, die sagen, naja, ist das jetzt wirklich die Lösung, dass wir dann dafür andere Tiere abschießen? Mhm. Die sehen das auch kritisch zum Teil und da sagt er, naja, keine Ahnung, wir haben eingegriffen in die Natur, jetzt müssen wir das halt irgendwie wieder korrigieren. Das ist ja auch irgendwie unsere Verantwortung, das zu korrigieren.
Und da kristallisiert sich raus, wer Verlierer des Ganzen ist und wer Gewinner.
Nicht wundern, der Jäger Anton Göbel, der flüstert, weil er da gerade auf Jagd war. Und da muss man natürlich leise sein.
Und darf versuchen wir mit der Jagd unseren Beitrag zu leisten und es ins Gleichgewicht zu bringen.
Er sagt, okay, wir haben früher irgendwie voll in die Natur eingegriffen und jetzt versuchen wir mit einem enormen Aufwand diesen Eingriff quasi wieder rückgängig zu machen oder zumindest ein bisschen zu bremsen.
Und selbst regulieren funktioniert vielleicht in der freien Natur, aber bei uns ist alles Kulturlandschaft.
Ja, in so einer Kulturlandschaft hat sich der Fuchs stark vermehrt. Das ist schlecht für den Brachvogel. Was hat sich denn im Lebensraum der Vögel noch verändert?
Also es gibt einfach zu wenig Orte, wo der große Brachvogel seinen Nachwuchs großziehen kann. Also natürlich geht es auch anderen Arten schlecht und ich würde jetzt nicht sagen, dass die weniger schützenswert sind. Aber ich glaube, dass der Wiesenbrüter schön beispielhaft zeigt, wie wenig Lebensraum viele Tiere einfach nur noch haben. Früher gab es in Deutschland, waren etwa 4% der Fläche, waren halt Moore, also die perfekten Gebiete für den großen Brachvogel, einfach weil es da feucht genug ist, weil sie da ihre Nester gut bauen konnten. Aber schon seit so circa 200 Jahren werden die Moore nach und nach trockengelegt, weil auf Mooren kann man nicht besonders gut Landwirtschaft betreiben, da kann man nicht bauen. Und man brauchte einfach die Fläche in Deutschland. Das heißt, man hat die nach und nach trockengelegt und heute sind etwa 90% der ehemaligen Moore entwässert. Das heißt, da ist nicht besonders viel übrig. Mhm. Der große Brachvogel braucht zum Brüten Wiesen und am besten feuchte Wiesen und am besten natürlich auch Wiesen, die nicht gemäht werden oder sonstig irgendwie für Ackerbau oder so betrieben werden, also die in irgendeiner Form umgewandelt wurden. Und von denen gibt es immer weniger.
Okay, also das Problem ist doppelt menschengemacht. Zum einen gibt es nicht mehr so viele Moore, also nicht mehr so viele Flächen, wo der Brachvogel geschützt brüten kann. Und zum anderen haben wir dafür gesorgt, dass mehr Füchse überleben, also die Fressfeinde vom Brachvogel.
Ganz genau. Also es ist auch ein großer Konflikt, weil natürlich, ich kann auch die Landwirte und Landwirtinnen verstehen, die sagen, ich habe dieses Feld gepachtet oder gekauft. Ich brauche dieses Feld, um irgendwie mein Einkommen zu sichern.
Ja.
Und eine der Hauptaufgaben von Marie ist unter anderem auch die Zusammenarbeit mit Landwirtinnen und Landwirten. Und das funktioniert so, also der große Vorteil an ihrer Arbeit ist ja, dass sie durch die Sender ganz genau bestimmen können, wo sich das Küken gerade befindet. Mhm. Das heißt, im Juni ungefähr fängt sie an, mit den Landwirten, Landwirtinnen zu telefonieren.
Also ich hoffe, dass wir keinen einzigen Tod durch irgendwelche landwirtschaftlichen Arbeiten haben.
Alle Felder, wo der Vogel drin sein könnte, da weiß sie, wem dieses Feld gehört. Und mit diesen Landwirten steht sie dann in Kontakt und weiß, ach ja, der möchte am 16. Juni zum Beispiel diese Wiese mähen.
Mhm.
Und an diesen Tagen, egal welcher Wochentag, fährt sie dann dahin und dann stehen sie quasi schon mit dem Mähdrescher da. Der Landwirt möchte dieses Feld mähen und es kann sein, dass der Vogel drin ist, was blöd wäre, weil dann sollte der Landwirt dann natürlich nicht mähen.
Hallo.
Mhm. Und in dem Fall, wo wir da waren, ist sie dann einmal über die Wiese gegangen, hat geguckt, okay, empfängt sie ein Signal von dem Peilsender. Hat sie an dem Tag nicht und dann gibt sie die Fläche frei.
Noch mal schauen, aber wenn es jetzt eh ganz weit weg ist und nicht im Gefahrenbereich, dann könnt ihr auch einfach ohne uns vor euch hinwenden.
Ja.
Laut Marie sind die meisten auch überwiegend sehr kooperativ und wollen auch mit ihr zusammenarbeiten, weil die wollen ja auch verhindern, dass sie aus Versehen die Küken töten beim Mähen. Und wenn sie die Maat extra für den Vogel verschieben müssen, dann bekommen sie tatsächlich auch vom Freistaat Bayern Ausgleichszahlungen dafür.
Ah.
Für quasi jede Woche oder jeden Tag, die sie die Maat verschieben müssen. Aber es stößt jetzt nicht bei allen auf Begeisterung.
Unsere Kühe können sich ja nichts kaufen vor dem Geld. Also die brauchen ja Futter, die brauchen ja Gras und denen bringt ja das Geld nichts.
Eine Landwirtin ist mir besonders in Erinnerung geblieben, die hat sehr viele Milchkühe in dem Gebiet, um die 200 Milchkühe und die braucht einfach wahnsinnig viel Futter und ist auf das Heu, auf das Gras auch angewiesen.
Als Landwirt, wenn du halt einfach nur ein geringes Zeitfenster hast, ist halt das manchmal doch ärgerlich, wenn sag ich, zwei Tage schön, jetzt muss man schauen und dann darfst du vielleicht nicht reinfahren, wann da die Vögerland wieder drin sitzen.
Die hatte schon auch öfter mal einen Vogel in ihrer Fläche sitzen und hat erzählt, naja, war schon nicht so ideal dann, als sie da waren und sie die Maat extra verschieben musste. Das heißt, ja, das Verständnis für den Schutz ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Gleichzeitig, ja, ist es natürlich jedes Mal ein Aufwand für die Landwirte, das zu verschieben. Und das nehmen sie quasi eher so zähneknirschend in Kauf, würde ich sagen.
Aber für Marie und auch für den Erhalt der Art zählt eben jedes einzelne Küken. Was ist denn aus dem letzten Küken geworden, das übrig geblieben ist von den 30, die Marie und ihr Team ursprünglich gefunden hatten?
Ja, wir haben es noch mehrmals gesucht. Es war manchmal ein bisschen unbefriedigend, weil wir ein paar Mal da waren und es nicht gefunden haben.
Also es ist jetzt 39 Tage alt. Das heißt, es könnte eventuell schon sein, dass es wegfliegt. Und das wäre natürlich super, weil dann hat es das Küken geschafft.
Also ich habe es gar nicht mehr. Es könnte natürlich auch sein, dass es jetzt leise stundenheimlich davon geflogen ist und wir alle gerade nicht in die richtige Richtung geschaut haben.
Aber Marie hat uns bestätigt, es ist da. Also wir waren mit diesem riesigen Peilsendergerät, sind wir durch die Felder gestapft und haben versucht, das Küken zu finden. Und es wurde immer schneller und immer aktiver, ist uns zunehmend davongeflogen. Also sie meinte, sie vermutet, dass es schon erste Flugversuche macht, weil das kann sie dann anhand des Peilsenders ungefähr sagen, okay, das bewegt sich so schnell in unterschiedliche Richtungen, es muss sich bewegen. Und wir wussten am Ende, wir selber haben es nicht mehr gesehen, aber sie hat uns am Ende bestätigt, dieses eine Küken hat es geschafft aus dem Gebiet.
Ja, ich bin erleichtert, wahnsinnig erleichtert, dass das eine Küken jetzt noch lebt. Ja, weil wir haben ja jetzt sonst nur die Reste immer gefunden von irgendwelchen verstorbenen Küken. Und jetzt hier halt ein gesundes, fittes Küken zu haben, ist dann schon, kommt wieder ein bisschen Hoffnung auf.
Aber es geht ja nicht nur um diese Tiere als Individuen, sondern es geht ja um die ganze Art. Was passiert denn, wenn der Brachvogel wirklich ausstirbt?
Also wahrscheinlich werden wir es als Menschen erstmal nicht bemerken. Also es sterben ja jeden Tag geschätzt ca. 150 Arten aus auf der Welt und wir bemerken das erstmal nicht direkt. Aber jede Art, die ausstirbt, ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass irgendwas in Ungleichgewicht geraten ist.
Mhm.
Und jede Art erfüllt ja einen gewissen Zweck in einem Ökosystem.
Da hängt der Boden mit dran, da hängen viele Kleinstlebewesen mit dran, da hängen noch andere Wiesenblüter mit dran, da hängen auch dann die in der Nahrungskette weiter oben mit dran, also Greifvögel und Prädatoren. Und für dieses Ökosystem steht eben der Brachvogel.
Also es hängt ja oft alles zusammen und oft wissen wir gar nicht zu 100%, welche Funktion jedes Tier im Ökosystem hat.
Ja.
Das heißt, es kann sein, die Art ist weg und plötzlich merken wir, oh je, Das war auch noch eine Funktion, die dieses Tier erfüllt hat. Die kann es jetzt nicht mehr erfüllen.
Man sagt ja immer, es wäre das größte Artensterben seit den Dinosauriern. Hier bekommt man es halt live mit. Viele sagen zu mir immer, oh, toller Job, schöne Tiere, süße Küken. Ja, aber es ist halt eine vom Aussterben bedrohte Art. Und das prägt auch einfach dann den Berufsalltag.
Ende Oktober, da fand ja die Weltnaturkonferenz bzw. die Biodiversitätskonferenz statt. Und da steht der Artenschutz ganz groß im Vordergrund.
Die UN-Konferenz für biologische Vielfalt sucht nach praktischen Lösungen.
Da soll es darum gehen, wie können wir weltweit dafür sorgen, dass das Artensterben gestoppt bzw. zumindest verlangsamt wird.
Unter dem Motto Frieden mit der Natur beraten Teilnehmer aus knapp 200 Ländern in Cali in Kolumbien darüber, wie mehr Schutz erreicht werden kann.
Und da steht vor allem das Thema Lebensraum der Tiere auch ganz groß im Fokus. Also bei der letzten Konferenz wurde beschlossen, dass 30% der Fläche weltweit an Land und Meer Schutzgebiete werden sollen und dass auch wieder geschädigte Ökosysteme renaturiert werden sollen. Das würde ja auch unserem großen Brachvogel helfen. Also von 30% der Fläche in Deutschland, die geschützt sind, sind wir ja weit entfernt. Mhm. Aber kleiner Downer am Ende, sie haben sehr lange diskutiert bei dieser Konferenz, denn bei dieser Konferenz ging es vor allem darum, wie finanzieren wir das, weil sowas kostet ja auch Geld, die Renaturierung. Und ja, der Downer am Ende war, sie konnten sich nicht einigen.
Die Diskussionen festgefahren.
We need money.
Industrie und Entwicklungsländer stehen sich teils unversöhnlich gegenüber.
UN-Weltnaturkonferenz in Cali beendet. Eine Einigung zu Finanzierungsfragen des Artenschutzes kam nicht mehr zustande. Viele Teilnehmende waren bereits abgereist, nachdem die Konferenz verlängert worden war.
Stichwort Renaturierung. Wir haben uns hier bei 11KM schon mal in einer Folge genauer angeschaut, wie Moore wieder vernässt werden können und wie schleppend das in Deutschland vorangeht. Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Also, wenn Brachvögel besonders gut in Mooren leben können, wäre diese Art der Renaturierung nicht auch was den Vögeln und damit dem Artenschutz echt helfen könnte?
Ja, das ist tatsächlich möglich. Das ist tatsächlich auch geplant. Also nur mal aus Bayern. Bayern möchte bis 2040 55.000 Hektar renaturieren. Das kommt eigentlich primär, ehrlich gesagt, vor allem daher, dass Moore auch eine große Funktion erfüllen in der CO2-Speicherung. Mhm. Aber ein ganz guter Nebeneffekt wäre für unseren Brachvogel, dass der dort wieder Flächen findet, auf denen er besser brüten kann. Allerdings muss man sagen, auch da, es ist nicht so easy. Also es zieht sich ein bisschen mit der Wiedervernässung. Also aktuell sind wir erst bei rund 5.000 Hektar, also erst knapp 10% des Ziels, was noch vernässt werden soll. Das heißt, da ist noch einiges zu tun an Arbeit, damit genau dieses Ziel erreicht wird, mehr Moore wieder vernässt zu haben.
Hast du das Gefühl, dass auf so unbekanntere Tiere zu wenig geschaut wird?
Ja, auf jeden Fall. Das sind halt Tiere, die hat man immer sofort vor Augen, wenn man ans Thema Artensterben denkt. Man kennt irgendwie die Bilder vom Eisbären auf der Scholle, der gar nicht mehr weiß, wo er hin soll. Aber das wirkt halt immer alles sehr weit weg. Das ist nicht in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass wir das dadurch halt auch sehr weit wegschieben können. Auch in Deutschland gelten über 7.000 Tierarten als gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Das heißt, wir müssen nicht so weit weggucken. Das ist hier vor der Haustür.
Danke dir, Johanna.
Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte.
Wenn ihr jetzt den Brachvogel mal fliegen sehen wollt, der Film von Johanna Turo und Rebecca Markthaler heißt Die Letzten ihrer Art. Kampf um die Brachvögel. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Die Folgenautorin dieser 11KM-Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Viktor Weresch, Fabian Zweck, Eva Erhardt, Marie-Noel Zwieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns Montag wieder und da geht's auch um ein anderes Umweltproblem. Es geht um Plastik. Bis dahin, macht's gut. Und der Podcast-Tipp für heute, da geht's um ein ganz anderes Thema, nämlich um die ersten Jahre einer Band, die jeder kennt, die Beatles. Wusstet ihr, dass die ihr erstes großes Engagement auf dem Hamburger Kiez hatten, in einem Stripclub am dunklen Ende der großen Freiheit? Der Abend war eine Enttäuschung. Aber dann sind die Beatles weltberühmt geworden und schreiben Musikgeschichte. Davon erzählt Becoming the Beatles, ein spannender Doku-Podcast mit viel Musik. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und wir verlinken euch den Podcast wie immer bei uns in den Shownotes.
Ich bin Oke Van Dixen und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania, kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende. The Beatles, bring them on. Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Grundstück warm und eine Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.